Es ist genau ein Jahr her, wo ich das letzte Mal hier bei euch war. Das freut mich, wieder mal in der Krami zu sein. Ich muss ja vorsichtig sein, wie ich es jetzt sage. Ich sehe viele alte Gesichter. Aber viele Geschwister, die ich schon von früher kenne, und das ist schön, aber ich sehe auch neue Gesichter. Und das ist auch schön. Und ihr seid ja hierher gekommen, um mit mir uns auf Gott zu konzentrieren und auch von Gott Impulse zu bekommen, zu lernen. Ich bin das erste Mal im vergangenen Jahr über den Brenner gefahren und das hat mir den Eindruck gemacht, dass ich kurz danach gelesen habe, die letzte Generation hat sich auf die Autobahn geklebt und damit diese wichtige Straße gestört, gesperrt. Und das war ja nicht die einzige Stelle. Sie haben sich auf Flughäfen geklebt und andere Straßen und haben viele genervt und manche haben gedacht, ja, alles Mögliche gedacht. Was sind das für verrückte Leute? Ich habe dann im Gespräch mit einigen Jungen gemerkt, dass es denen todernst ist. Die sind so in einer, vielleicht kann man schon sagen, Schockstarre oder in so einer Aufregung, dass die Welt kaputt geht, dass sie sagen, wir müssen zu jedem Mittel greifen, das hilft, die große Mehrheit wach zu rütteln. Und die eine junge Frau sagte in einem Interview, ich bin nicht bereit, Kinder in diese verrückte Welt zu setzen, denn die geht sowieso kaputt. Ich lasse mich sterilisieren, damit es ja keine Kinder gibt. Sie meinen es todernst. Sie wollen die große Mehrheit wachrütteln. Die letzte Generation. Vielleicht ist es mein subjektives Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass es auch unter Adventisten, natürlich ein bisschen wellenmäßig, aber in den letzten Jahren wieder eher diese Meinung kommt, wir sind die letzte Generation. Also ganz deutlich ist es für mich persönlich geworden nach der Generalkonferenz 2015, meine ich, wo fast jeder Redner auf der Bühne noch irgendwie sagte, Jesus kommt bald und wir brauchen wahrscheinlich gar keine nächste Generalkonferenz mehr, Jesus kommt bald. Das kann sein, ja? Und so fühlen sich viele wie die letzte Generation. Und ich denke, es ist uns mehr oder weniger bewusst, und darum seid ihr ja wahrscheinlich auch hier, dass ihr glaubt, ja, Jesus kommt bald. Bis dahin sind wir uns oft sehr einig, er kommt bald. Aber was ist dann zu tun, beziehungsweise worauf ist zu achten, wenn er bald wiederkommt? Es war im letzten Sommer, da waren die Senioren von Schaffhausen bei uns zu Hause und wir haben eine schöne Terrasse, da konnten wir sitzen und plaudern. Und dann habe ich gedacht, mich beschäftigt das Thema Endzeit immer wieder und ich merke, viele Menschen beschäftigt das in den letzten Monaten oder Jahren auch. Und dann habe ich mir so gedacht, jetzt frage ich mal die Senioren, was fällt euch ein, wenn ich sage Endzeit? Das ging gar nicht lang, meldete sich ein katholischer Gast, der kaum in die Gemeinde kommt. Endzeit erinnert mich an den katholischen Religionsunterricht. Ich habe solche Ohren gekriegt. Da haben wir nämlich die Zeichen der Zeit durchgenommen und ich wüsste schon lange gerne, wo die stehen, damit ich sie nochmal lesen kann. Zeichen der Zeit. Im katholischen Religionsunterricht. Dann war da auch ein Adventistenkind, das heute über 80 Jahre ist, aber nicht mehr in die Gemeinde kommt, schon seit vielen Jahren nicht mehr, aber so seit kurzem ab und zu wieder mal da bei den verschiedenen Anlässen dabei ist und an diesem Nachmittag auch. Und dieser Mann sagte dann, das erinnert mich an meine Jugend, meine Eltern haben mir immer gesagt, Jesus kommt bald. Jesus kommt bald und dann bin ich größer geworden, erwachsen geworden, ein paar Jahre sind vergangen und dann habe ich mir so gedacht, die haben immer gesagt, er kommt bald und jetzt ist schon so lange vorbei, kommt er denn überhaupt noch? Und wenn wir dann noch an Beispiele denken und ich bin mir sicher, ihr könntet solche auch erzählen, ich erinnere mich an zwei für mich damals alte Damen. Ihnen haben die Eltern gesagt, ihr braucht nicht zu heiraten, ihr braucht keine Ausbildung zu machen, Jesus kommt bald. Sie haben dann ganz einsam, nicht auf einer Alp, aber weg von allem, nicht mal eine Straße bis zum Haus haben sie gewohnt, einen kleinen Bauernbetrieb geführt und sind geschätzt vor etwa 15 Jahren mit über 80 Jahren gestorben und Jesus kam noch nicht. Aber Jesus kommt wieder, hat er gesagt. Und diesen Text kennen die alten Adrianer sicher noch auswendig. Euer Herz erschrecke nicht. Und das sagt Jesus, weil seine Jünger schockiert waren, weil er ihnen gesagt hat, ich verlasse euch. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn in meines Vaters Hause, da sind viele Wohnungen und ich werde hingehen, euch die Stätte zu bereiten und werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Als Jugendliche haben wir den Text einfach nur auswendig gelernt, wahrscheinlich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber dieser Text hat's ja schon in sich. Ich werde wiederkommen. Das ist für die einen eine Verheißung, für die anderen vielleicht eine Drohung. Jesus kommt wieder. Er kommt. Und die Jünger, die waren richtig glücklich damals, weil sie waren schockiert, dass Jesus jetzt geht und sie alleine lässt. Aber er sagt, ich komme wieder, ich werde wiederkommen. Und eben nicht nur das, sondern ich werde euch holen. Ich lasse euch nicht in dieser Welt, die oft so schwierig ist oder wo so vieles auf uns einprasselt und wir manchmal das Gefühl haben, wir meistern es nicht. Ich lasse euch da nicht allein, ich hole euch. Und das Letzte, damit ihr seid, wo ich bin. Das heißt, es geht um eine Vereinigung. Dieser Text ist eine Verheißung, ein Freudenruf. Ich hole euch und wir können zusammen sein, für immer. Ja, bis dahin, und ich sage es ja nochmal, bis dahin sind wir uns ja eigentlich schon einig, oder? Wir müssen vielleicht eben auch noch einen anderen Text lesen. Und das ist in Matthäus 24, Vers 36. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Es ist schon über 50 Jahre her und ich sehe mich noch als Teenager im Jugendraum meiner damaligen Gemeinde und unser Adva-Leiter gab uns Unterricht, auch Bibelunterricht. Unter anderem eben auch die Zeichen der Zeit in Matthäus 24. Und ich damals habe das sehr ernst genommen und habe dann, ich meine, auch so Listen gemacht und habe mir versucht vorzustellen, was ist jetzt schon passiert, was kommt noch. In aller Naivität habe ich irgendwie auch gedacht, das ist so wie eine Liste, die Zeichen der Zeit. Und so ähnlich hat das dann Jahre später ein Gast zu mir gesagt, als wir ein Daniel- und Offenbarungsseminar hatten. Michael, gib mir mal so eine Liste. Und dann kann ich abhaken. Und wenn ich merke, dass nur noch 2, 3 so Ereignisse kommen, dann treffe ich die letzten Entscheidungen. Und bei ihm war das die Frage, Geschäft am Sabbat offen lassen oder Geschäft am Sabbat zumachen. Und er konnte sich nicht entschließen, sein Geschäft zu schließen. Also wollte er so eine Liste. Aber je mehr wir über diese Zeichen der Zeit nachdenken, desto deutlicher wird es, dass es eben nicht eine Reihenfolge ist. Und wir können schon versuchen herauszufinden, sind jetzt die Erdbeben mehr geworden oder nicht, sind mehr Krankheiten oder nicht, gibt es mehr Kriege oder nicht. Aber eigentlich geht's gar nicht so sehr darum. Wenn ihr vielleicht Matthäus 24 schon aufgeschlagen habt oder nicht, dann macht das bitte jetzt. Ich möchte euch einfach 2, 3 Verse lesen, wo ein Gedanke von Jesus wiederholt wird, den ich lange, lange übersehen habe, der aber sehr wichtig ist. Matthäus 24, zuerst lese ich den Vers 11. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dann noch ab dem Vers 23 im gleichen Kapitel. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Das heißt, nebst Krieg und Katastrophen und allem möglichen dieser Zeichen der Zeit, wiederholt Jesus mehrmals, Achtung, es gibt Verführung. Sie werden versuchen, die Christen, die echten Nachfolger, die Gläubigen, die es ernst meinen, zu verführen, vom wahren Glauben abzulenken. Und das ist wichtig, wenn wir über die Zeichen der Zeit nachdenken. Aber nochmal zu dem Gedanken, den ich hier gesagt habe, den Jesus hier sagt, die Stunde weiß niemand. Und das wiederholt er nochmal fast wörtlich kurz vor seiner Himmelfahrt, also so das letzte Vermächtnis von Jesus. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesu letzte Worte machen es sehr deutlich. Und wenn ich so in meinen Worten sage, dann meint Jesus nach meinem Verständnis, vergeudet nicht Zeit, indem ihr versucht zu rechnen und berechnen und euch verkalkuliert im Schluss, sondern lasst euch mit dem Heiligen Geist füllen und dann seid Zeugen in dieser Welt. Gebt Zeugnis. Ich bin dabei, einige Paulusbriefe durchzulesen, und es fällt mir auf beim Paulus, dass er immer wieder sagt, ich verkündige das Evangelium, ich habe das Evangelium verkündigt. Also das Evangelium ist für ihn so wichtig, die Botschaft der Rettung. Das ist der Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Die letzte Generation. Sind wir nun die letzte Generation oder sind wir es nicht? Wir wissen es alle nicht. Jesus macht aber eins sehr deutlich, und damit bin ich wieder im Kapitel 24 von Matthäus, Vers 42. Und ich glaube, ich habe es auch als Folie, genau. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Das heißt, wenn jemand überzeugt ist, vielleicht zur letzten Generation zu gehören, dann soll er wachen. Ja, aber jetzt wachen ist ja auch so eine Frage, oder? Ich bin ein Mensch, der relativ viel Schlaf braucht. Ich kann schon mal auch länger machen, aber immer wach bleiben, das kann ich nicht. Und geistlich immer wach bleiben, das kann, glaube ich, auch niemand von uns. Ich verstehe das sehr gut so von einem Motor her, vom Auto. Wenn man das Auto immer ausquetscht, so bis 6.000, 7.000, vielleicht noch mehr Touren, dann hält der Motor das nicht lange aus. Und so halten die das auch als Christen nicht aus, immer so auf Hochtouren wach zu sein. Und darum ist die Frage, was heißt es denn, wach zu sein? Darum wachet. Wenn Jesus sagt, darum wachet, denn ihr wisst nicht. Das Schöne ist, und das habe ich auch lange nicht verstanden, dass Jesus das eigentlich selber erklärt. Wenn wir nämlich nachher weiterlesen, dann kommen vier Gleichnisse, die ziemlich genau sagen, was Jesus unter Wachen versteht. Und ich möchte gerne diese vier Gleichnisse mit euch kurz anschauen. Also das erste Gleichnis, das steht in Matthäus 24, Vers 45 bis 50. Diese Verse werde ich lesen, die anderen Gleichnisse werde ich nicht alle lesen. Also Matthäus 24, Vers 45 bis 50. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Eine Frage, dieser letzte Knecht, dieser böse Knecht, was hat der falsch gemacht? Er hat sich nicht auf die Seite von Jesus gestellt. Das ist grundsätzlich richtig, ja? Was hat er falsch gemacht? Vers 48. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt dann, Vers 49, an, seine Knechte zu schlagen und isst und trinkt und so weiter. Das heißt, dieser Mann hat geschlussfolgert, und im Nachhinein müssen wir es ja sagen, wenn wir es auf die Wiederkunft Jesu anwenden, er hat richtig geschlussfolgert. Unser Herr kommt noch lange nicht. Jetzt hat er die falsche Entscheidung getroffen. Es stimmt, Jesus kam noch lange nicht. Aber dann hat er sich gesagt, ja gut, dann kann ich ja essen, trinken, saufen, mit meinen Knechten umgehen, wie ich will. Er hat aus der Tatsache, die er gesehen hat, hat er eine falsche Entscheidung getroffen. Ich lebe jetzt, wie ich will. Er fängt an, so sagt Luther, die Knechte zu schlagen und er veranstaltet Trinkgelage, wie es die Hoffnung für alle sagt. Dieses Gleichnis zeigt uns die Gefahr, die besteht, wenn man sagt, unser Herr kommt noch lange nicht. Und das ist ja das eine Extrem. Wenn wir von der Wiederkunft sprechen, gibt es ja immer diese zwei Extreme. Das eine ist, er kommt noch lange nicht. So wie dieser ältere Herr am Seniorennachmittag sagte, jetzt ist er so viele Jahre nicht gekommen, kommt er denn überhaupt noch? Wachsam sein heißt aber, und das zeigt uns dieses Gleichnis auch, und das ist der erste Knecht, der gute Knecht, der schaut dafür, dass die Mitarbeitenden ihre drei Mahlzeiten bekommen, dass für sie gesorgt ist, dass das Werkzeug bereit liegt, dass sie ihre Arbeit machen können. Der gute Knecht, und von dem wird nicht gesagt, ob er jetzt schlussfolgert, der Herr kommt noch lange nicht oder nicht, der macht einfach seinen Job. Und das heißt, treue Erfüllung der täglichen Aufgaben. Wachsam sein oder wach sein heißt, im Alltag ganz bewusst seinen Job zu tun. Das ist mal das erste Gleichnis. Er erfüllt seinen Auftrag. Jesus gibt keine Zeitangabe. Ich wiederhole das noch einmal. Und er gibt auch keine datierte Abfolge der Zeichen. Und darum sollten wir uns nicht ablenken lassen von irgendwelchen kreativen Berechnungen oder Überlegungen, sondern wir sollten unsere Aufgabe erfüllen in dieser Welt, den Menschen Nahrung zu geben zur rechten Zeit. Und Nahrung meint natürlich, nach meinem Verständnis hier, das Evangelium weiterzugeben, die gute Nachricht. Menschen, die um uns herum leben, die oft so gestresst sind, dass sie kaum was aufnehmen können, die dann manchmal jemand brauchen, der einfach zuhört. Und vielleicht kann man was sagen, vielleicht auch nicht. Aber Mensch sein, gläubiger Mensch sein in einer verrückten Welt. Das erste, tägliche Aufgaben erfüllen. Das zweite Gleichnis ist in Matthäus 25, 1 bis 13. Und wenn ihr da nur den Titel anschaut über dem Gleichnis in eurer Bibel, dann ist es, denke ich, den meisten von euch sofort bekannt, um was es da geht. Diese Gläubigen, und ich behaupte jetzt einfach mal, das sind alle Gläubigen, aber auch wir Adventisten. Diese Adventisten warten auf die Wiederkunft Jesu. Und wie Jesus in dieser Geschichte erzählt, verzögert sich das. Der Bräutigam Jesus kommt nicht zu der berechneten oder geglaubten Zeit. Es geht länger. Und alle schlafen ein. Alle 10. Das heißt, auch wir werden irgendwann alle müde. Auch wir lassen uns von dem Strom der Zeit, wie ich den Kindern erzählt habe, so mitziehen. Nicken ein, schlafen vielleicht sogar tief ein. Bis dann der Schrei kommt, und so habe ich gelesen, war es wohl früher, wenn die Braut überrascht werden sollte, dass der Bräutigam jemanden vorausschickte, die Zeit weiß ich nicht, ich fantasiere jetzt vielleicht eine halbe Stunde vorher, der Bräutigam kommt und dann musste die Braut aufstehen und die Brautjungfern, die ihr eigentlich helfen sollten, wach zu bleiben, müssen aufstehen, müssen ihre Lampen schmücken und dann merken sie, es fehlt was. Und als die 5, die dann noch schnell einkaufen gehen mussten, an die Tür klopfen und sagten, Herr, lass uns rein, da kommt so eine zerschmetternde Antwort. Habt ihr die in Erinnerung? Könnt ihr mir helfen? Was sagt der Bräutigam hinter der Tür? Ich kenne euch nicht. Und das ist doch verrückt, oder? Es hatten alle Lampen, es hatten alle Öl. Das könnte heißen, es waren alle Christen, es waren alle in der Gemeinde. Und doch kennt der Bräutigam 5 davon nicht. Ich kenne euch nicht. Was ist das Problem? Es gibt viele Christen, die kommen schön angezogen in die Gemeinde. Sieht gut aus, man lächelt, man freut sich, man schwatzt zusammen. Man redet über die Bibel, das Problem ist da innen. Wenn der Heilige Geist, und wir glauben ja, dass das Öl, was in den Lampen ist, den Heiligen Geist symbolisiert, wenn der Heilige Geist dir etwas sagt, oder mir genauso, und ich dann sage, das will ich nicht, dann ist das einmal nicht gut, aber ist vielleicht tolerierbar. Oder kann vergeben werden. Wenn ich das aber regelmäßig mache und der Heilige Geist mich führen möchte, mir Anweisungen gibt und ich, nicht Gott, am Sabbat in die Gemeinde, ja, aber in der Woche, da lebe ich, wie ich will, da schaue ich, was ich will, da gehe ich hin, wo ich will, da lese ich, was ich will, dann wird das schwierig. Und dann könnte es sein, dass ich zwar so ein christliches Umfeld um mich habe, aber dass Jesus mich nicht wirklich kennt und ich ihn auch nicht. Weil ich ja nicht mit ihm Risiken eingehe, mit ihm nicht durchs Leben gehe, mit ihm nicht alles bespreche, was mich beschäftigt. Wer also keine wirkliche, echte Beziehung hat mit Jesus, den kennt Jesus nicht, selbst wenn er jetzt hier sitzt. Oder selbst, wenn er hier eine Predigt hält jetzt. Mit Jesus bekannt sein ist wichtig. Eine Beziehung haben. Und in Matthäus 7 sagt Jesus auch noch ein bisschen deutlicher, wie er das meint. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Das ist so eine Geschichte, die habe ich in Erinnerung aus einem kleinen Heftchen Kinderbibel. Das ist nur diese eine Geschichte drin. 2 kleine Häuser. Der eine Mann, der ein Haus baut, ist ein dicker Mann, der isst immer irgendwas. So ein bisschen phlegmatisch und der andere ist eher ein normaler Mensch. Und dann wird eben gesagt, der eine, der ist ein bisschen träge und ihm reicht's, wenn er ein bisschen den Sand wegfegt und dann baut er seine Hütte dahin. Und als dann der Regen kommt und der Sturm, dann hält der Sand natürlich nicht und die Hütte fliegt weg. Der andere ist nicht so träge, sondern der geht wirklich runter bis auf den Felsen, gräbt auch da noch ein bisschen rein und natürlich diese Hütte hält. Und was sagt jetzt Jesus als Schlussfolgerung? Der eine hört meine Worte und folgt nicht und tut sie nicht, und der andere hört und setzt sie auch um. Das heißt, wach sein, lebendig sein, heißt in einer engen Beziehung mit Jesus zu leben. Und wenn wir hören, dann wollen wir das auch umsetzen. Und ich sage bewusst wollen, weil es uns nicht immer gelingt. Aber wir wollen hören und tun. Das zweite Gleichnis zeigt also, nebst dem täglichen Ablauf, wo wir für Gott leben und unseren Arbeit tun, dass wir in einer engen Beziehung leben mit Jesus. Hören und dann auch handeln. Und dann merkt man ja eben auch, oder versteht man vielleicht das Gleichnis auch besser, als denn der Bräutigam kommt, da können die 5 Jungfrauen, die kein Öl mehr haben, nicht noch in 5 Minuten schnell eine Beziehung zu Gott aufbauen. Sie haben das ganze Leben das nicht gewollt. Dann ist es wie vorbei. Gut, das dritte Gleichnis. Matthäus, Kapitel 25, Vers 14 bis 30. Auch das lese ich nicht, weil ihr vermutlich auch rasch wisst, um was es geht. Es geht um Zentner, um Talente. Das griechische Wort Talenton, das passt sehr gut zu unserem deutschen Wort Talent. Aber im Griechischen ist es eigentlich ein Gewicht. Ein Herr, der Wohlstand hatte, der aber offensichtlich auf Reisen gehen wollte, so erzählt das Jesus, der sagte sich, ich verteile meinen Wohlstand auf verschiedene Knechte, 5, 3, 1 Talent. Sie sollen darauf achten und wenn ich irgendwann zurückkomme, dann können sie mir Rechenschaft geben und so ist das relativ sicher aufgeteilt. Diverse Anlagen, könnte man vielleicht sagen. Gut, eines Tages kommt der Herr also zurück. Der erste sagt, du hast mir 5 gegeben, hier hast du 10. Der zweite sagt, du hast mir 3 gegeben, hier hast du 6. Und der dritte sagt, du hast mir 1 gegeben, hier hast du 1. Ja, so hat er sich das nicht vorgestellt. Aber dann kommt ja noch der Kommentar dazu, ich wusste, dass du ein strenger Herr bist und alles. Völlig falsches Bild vom Herrn. Und das zeigt ja auch wieder, Menschen haben oft ein völlig falsches Bild von Gott. Aber um jetzt da wieder bei dem Gedanken zu bleiben, was heißt es, wach sein nach diesem Gleichnis? Habt ihr eine Idee? Das erste war also, tägliche Arbeit tun, das was Gott uns sagt, in einer engen Beziehung beim zweiten zu leben. Und was sagt das dritte Gleichnis? Was ist wichtig, dass man wach bleibt? Ja, bitte. Beziehung pflegen, das hatten wir schon, ja. Aber, Entschuldigung? Die Talente benutzen, genau. Das einsetzen, was Gott dir gegeben hat. Du brauchst nicht mehr und auch nicht weniger. Ich bin kein Billy Graham, der zehntausende Menschen faszinieren kann. Aber das muss ich auch nicht sein, diese Gabe habe ich nicht. Und du kannst vielleicht nicht Klavier spielen, so wie der Patrick. Musst du auch nicht. Aber wenn du freundlich begrüßt, ist es genauso wichtig. Diese Gaben, die du erkennst, die du hast, diese natürlichen Fähigkeiten einsetzen, das ist die Aufgabe, mit seinen natürlichen Fähigkeiten zu leben. Wach sein heißt also wieder im Alltag einfach die natürlichen Talente einzusetzen. Jesus kommt wieder, wir wissen nicht wann, aber der Auftrag ist es, als Christen zu leben und unsere Gaben einzubringen. Das vierte Gleichnis. Hier ist das Gleichnis, das fängt eigentlich im Vers 31 schon an, im Kapitel 25, und wiederholt dann gewisse Aussagen immer und immer wieder. Also Jesus erzählt ein Bild, das die Menschen damals sehr gut kannten. Die Schafe werden von den Böcken getrennt. Das hat wahrscheinlich noch niemand von euch gemacht. Also kennen wir eigentlich nicht. Aber es geht darum, um eine Trennung zu symbolisieren. Und so sagt dann Jesus eben auch, am Ende der Welt wird getrennt. Wird gerichtet. Und ich lese jetzt eben ab Vers 35 und höre dann wieder auf, wenn es sich zu oft wiederholt. Da sagt dann Jesus, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden die Gerechten sagen, ja, wo war das dann? Wir sind uns gar nichts bewusst. Und sagt er, ja, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt. Und dann geht es auf die andere Seite, wenn die anderen sagen, ja, hey, warum werden wir getrennt? Warum kommen wir nicht mit rein ins Himmelreich? Dann sagt Jesus eben genauso. Ich bin krank gewesen, ich bin hungrig gewesen, ich bin nackt gewesen und ihr habt mir nicht gegeben. Das heißt, es ist eigentlich ganz einfach. Christen, die wirklich Jesus nachfolgen, die leben hilfsbereit in einer Welt. Sie leben als Christen im Alltag. Und bei diesem Gedanken muss ich eigentlich sehr still werden. Da muss ich die Klappe halten. Weil vor Jahren hat meine Frau schon zu mir gesagt, wenn man dich beim Autofahren sieht, dann käme man nie auf die Idee, dass du ein Pfarrer bist. Und bei anderen Gelegenheiten stimmt es vielleicht bei dir auch. Im Alltag sollten die Menschen erkennen können, dass wir mit Christus leben, hilfsbereit sein. So, das sind die vier Gleichnisse, die Jesus erzählt, in denen er sagt, was es heißt, wach zu sein. Und wenn Jesus über die Endzeit redet und die Zeichen der Zeit vorher aufzählt, wo die Jünger auch sehr neugierig und wissbegierig waren und immer wieder fragten, auch nachher noch, ja, wann kommst du dann, wann wird der Tempel zerstört, wann wirst du dein Reich aufrichten? Da erzählt Jesus das nicht, um unsere Neugier zu stillen, sondern er möchte, dass wir als Wartende in dieser Welt leben. Und Wartende, die müssen nicht ständig analysieren, wie ist es die Zeit oder wie ist sie nicht. Was hat sich geändert? Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir nicht wachsam sein sollen und schauen, was in der Welt passiert. Das wäre völlig falsch. Es ist auch gut und sehr hilfreich, wenn wir die Bibel studieren und vergleichen. Aber es soll nicht so wichtig sein, wie ich manche Menschen erlebt habe, die dann gar nicht mehr so richtig in dieser Welt leben. Die einfach so in schon höheren Sphären sind und meinen, sie wüssten sehr genau Bescheid. Dieses Thema, was ich heute mit euch hier bespreche, das beschäftigt mich schon länger. Und als ich dann irgendwie so weiter darüber nachdachte, fiel mir ein Text auf. Doch vorher merke ich, muss ich noch diese Folie zeigen, das ist noch die Zusammenfassung. Also alle vier Gleichnisse nochmal. Das erste sagt, treu im täglichen Dienst am Mitmenschen. Das zweite, im engen Kontakt mit Jesu leben, also hören und auch umsetzen. Das dritte, seine natürlichen Fähigkeiten einsetzen. Und das vierte, ein offenes Herz für Mitmenschen zu haben. Und jetzt kommt eigentlich das Gegenteil, was ich schon angefangen habe zu erklären, in 2. Timotheus 1, 3 bis 5. Ich lese diese Verse nicht, ihr könnt das gerne für euch mal noch tun. Aber da werden die Menschen beschrieben, so auf dieser linken Seite, und das ist nicht vollständig. Ich habe da nur so ein paar Begriffe aus dem Text herausgenommen. Die Menschen lieben sich selbst. Sie sind geldgierig, prahlerisch, lieblos, verleumderisch. Und als ich diesen Text ein bisschen genauer angeschaut habe, und ihr habt es vielleicht schon gesehen, für verleumderisch steht im Griechischen Diabolo. Da schlägt doch sehr schnell die Antenne aus und da werden wir hellhörig. Diabolo, teuflisch. Also Paulus sagt eigentlich, diese Menschen sind teuflisch, wenn sie so nur auf sich schauen. Und ich habe dann für mich versucht, und das ist ein menschlicher Versuch, das steht nirgendwo in der Bibel, ich habe dann versucht, das Gegenteil zu zeigen. Das erste ist Nächstenliebe. Also Menschen, die in der Welt leben, die schauen nur für sich, mehr verdienen, mehr wollen, weiterreisen. Christen schauen auch auf den Nächsten. Sie sind sozial und freigebig, sie sind demütig. Sie sind einfühlsam und liebevoll. Und beim letzten war ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich das Gegenteil ist, aber sie loben und unterstützen. Christen sind eben anders in dieser Welt. Sie setzen andere Prioritäten. Und George Knight sagt in seinem Buch, der Test für die Echtheit unseres Glaubens ist, wie wir unsere Mitmenschen behandeln. Und dann beschreibt George Knight, der war ja viele Jahre in Andrews Universität in Barron Springs ist so fast ein adventistisches Dorf oder Städtchen, da leben viele Adventisten. Und irgendwann hörte er, wo es darum ging, ein Auto zu kaufen oder zu verkaufen, dass im Dorf so das Gerede ist, kaufe ja nie das Auto von einem Adventisten. Warum? Du wirst garantiert übers Ohr gehauen. Kaufe ja nie das Auto von einem Adventisten. Ja, wir können da lächeln, weil das vielleicht nicht unser Problem ist. Aber wie ist es mit deiner Zahlungsmoral? Ziehst du es immer raus über die 30 Tage und noch weiter und erst bei der vierten Mahnung? Oder wie ist es überhaupt beim Steuern zahlen oder bei allem Möglichen? Bist du da ehrlich oder nicht so ehrlich? Oder wie ist es im Umgang mit Menschen? Und ich erinnere mich immer noch irgendwie mit Schrecken daran, vor 40 Jahren ungefähr, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Junger Prediger war ich gerade in einer Gemeinde. Und Fasten mache ich nicht so gern. Fasten ist immer so ein bisschen unangenehm, da hat man so einen hohlen Bauch. Und ja. Dann kam der Fastensabbat. Damals war ja noch immer Ende Januar Fastensabbat. Und ich habe da so einen Prozess mitgemacht und habe mich dann entschieden, so jetzt entscheidest du dich auch mal zu fasten. Dann kommen wir in die Gemeinde und eine ältere Schwester, so um die 87, die kam relativ selten in die Gemeinde. Und sie hat sich gefreut, die Geschwister zu sehen und hat irgendwie selbstverständlich gedacht, dass sie irgendjemand natürlich zum Essen einlädt. Ein anderer Bruder, der ist von einem zum anderen gehüpft nach dem Gottesdienst und hat gesagt, ich würde dich wahnsinnig gern einladen, aber wir fasten heute. Das fand er richtig witzig. Und dann habe ich so irgendwie gemerkt, die Schwester steht da so allein und niemand will sie einladen. Und jetzt hatte ich ein Problem. Ich faste nicht gern. Jetzt habe ich mich endlich entschlossen zu fasten. Was soll ich denn jetzt machen mit dieser alten Schwester? Meine Frau ist da flexibler und schneller, aber irgendwann habe ich es dann irgendwie auch kapiert und wir haben sie eingeladen. Aber ich hatte ein echtes Dilemma. Soll ich jetzt mein Prinzip, meine Entscheidung brechen oder soll ich nicht? Aber es ging um diese alte Dame, um diese Schwester, um diese Frau, die es erwartet hat, die es gehofft hat. Und da war es die Nächstenliebe wichtiger. Und das hat bei mir in meinem Stickschädel ein bisschen gebraucht, bis das reinging. Nächstenliebe ist wichtiger als Prinzipienreiten. Ja, der Test ist, wie man die Mitmenschen behandelt. Und wer Gott erste Priorität einräumt und seine Gebote halten will, wird wohlwollend und freundlich mit seinen Mitmenschen umgehen. Es ist schon einige Zeit her, wo ich das Zitat von Ellen White gelesen habe. Und ich zitiere nicht mehr so gerne in den Predigten Ellen White, obwohl sie vieles sehr gut schreibt. Aber sie hat in den Büchern, die ich seit meiner Pensionierung gelesen habe, hat sie oft geschrieben, nehmt mich nicht einfach so als letztes Argument, als K.O.-Argument. Das soll es auch nicht sein, aber ich denke, sie sagt es gut. Die letzte Gnadenbotschaft, die der Welt gegeben werden soll, ist eine Offenbarung seiner Liebe. Die Kinder Gottes sollen seine Herrlichkeit bezeugen in ihrem eigenen Leben und Wesen. Und da merkt ihr schon, das Wesen kann man am Schluss nicht mehr so schnell ändern. Also wir sollen zeigen in unserem eigenen Leben und Wesen, was Gott in seiner Zuneigung für sie getan hat. Und wenn das Bereitsein heißt, dann muss ich sehr demütig werden. Dann muss ich zugestehen, ich weiß zwar ein bisschen was über Endzeit, ich kann sicherlich einige Texte erklären, kann die Zeichen der Zeit ein bisschen aufzeigen, aber im eigenen Leben, da merke ich immer noch wieder meine Begrenzungen. Und die anderen um mich herum merken es vielleicht noch deutlicher. Wenn das der Maßstab ist, dann kann ich nur in aller Demut sagen, lieber Gott, vergib mir und hilf du mir, dass ich mehr lerne von dir, dass ich offener bin für das, was du mir zu sagen hast, und schenke du mir zum Wollen auch das Gelingen. Amen.